Willkommen bei Bauern ohne Hof, der Landwirtschaftspodcast mit Dietmar Vogelmann, in dem sich alles um Alternativen, Permakultur, Selbstversorgung und Urban Farming dreht. Alle Infos zum Podcast findest du auch auf www.bauerohnehof.de. Und hier ist Dietmar Vogelmann.
Ja, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bauern ohne Hof. Heute gehen wir mal ein bisschen weiter weg, eigentlich nach Berlin nur, aber von der Substanz rüber nach Asien. Heute ist bei mir der Ralf von Fresh Tasia. Ralf, moin, wie geht's?
Moin, moin. Ja, es ist schon spät geworden, der Tag war wieder anstrengend, auch im Gewächshaus, auch wenn man nicht auf dem Feld steht, aber ganz gut, danke.
Ich hoffe, bei dir auch super, freut mich, dass du mit dabei bist. Ihr habt ja ein spannendes Projekt, also ihr pflanzt in Berlin asiatische Gemüsesorten an, also ein bisschen was Exotisches. Bevor wir da reintauchen, stell dich doch mal lieber ein bisschen vor. Woher kommst du, was machst du, was ist dein Hintergrund? So ein bisschen was Persönliches, dass die Hörer wissen, mit wem sie es zu tun haben.
Na klar. Mein Name ist Ralf, brauche ich denke ich nicht mehr sagen, habt ihr schon gehört. Ich bin bereits 43, völliger Irrsinn dann nochmal mit einem Startup loszulegen, aber ist einfach das Interesse daran, was zu machen. Meine Frau ist Chinesin. Unser Hintergrund zu diesem asiatischen Thema ist wirklich nur, dass meine Frau Chinesin ist, ihr Gemüse hier vermisst hat. Wir selber haben überhaupt gar keinen Background, außer einen eigenen Garten mit ein paar Rosen zum Thema Anbau. Wir haben einfach dieses ganze wundervolle Thema damit begonnen, weil wir die Produkte, die wir hier in Berlin bekommen, in Auswahl und in Qualität und dann auch im Verhältnis zu dem Preis, der bezahlt werden muss, einfach überhaupt nicht zufrieden waren. Meine Frau halt auch als, Zugezogene, hält es halt auch schwierig, einen Job zu finden. Der Zugang zur eigenen Community ist ja auch immer ganz schön, den zu haben. Und da haben wir uns dann entschieden, mal wieder mit einem neuen Startup, und das heißt da als Marke Fresh Tasia, wo wir asiatische Gemüse, so wie wir es uns vorstellen, so wie es unsere Qualitätsansprüche sind, auch im Geschmack gerade, das ist uns das Allerwichtigste, dass wir da einfach ein adäquates Produkt haben, was wir unseren Kunden anbieten können, und wir sind total offen auch, was die Gestaltung der Produkte angeht. Also wir schmeißen auch Sachen raus, nehmen neue wieder rein, wenn uns Kunden ein paar Ideen geben, versucht mal das. Und insofern haben wir ohne wirklichen Background in der Landwirtschaft, ich bin selber Elektrotechniker, Zhongzhong hat in China Japanologie studiert, ohne diesen ganzen Background sind wir halt losgestiefelt und haben gesagt, das ist eine geile Idee, das macht keiner, warum macht's keiner, und haben dann nach, ich glaube, anderthalb Jahren Marktrecherche und Vorbereitung dann ein eigenes Gewächshaus gefunden, ein älteres, und sind gerade dabei, dort dieses ganze Thema hochzuziehen. Und ja, sind ein Startup seit Oktober 2019 mit den ersten fertigen Gemüsen. Und seitdem sind wir auch umgekehrt.
Also ich kann ja so ein bisschen mit dir mitfühlen. Ne? Wir haben gerade schon ein bisschen so vorneweg geschnackt. Meine Frau ist Vietnamesin, ist genau das Gleiche. Ne, ich selber habe lange Jahre in Vietnam gelebt, also ich kenne das asiatische Gemüse, was es hier gibt und wie es eigentlich original schmeckt. Also ich bin da komplett auf deiner Seite und ich denke auch, das ist eine echt gute Idee. Bevor wir da so ein bisschen eintauchen in die ganze Geschichte, machen wir kurz eine kleine Werbepause. Jawohl, Ralf von Fresh Tasia. Also seit 2019 gab es das erste Gemüse, hast gesagt.
Genau, im April 2019 sind wir eingezogen ins Gewächshaus, haben dann saniert. Der Betrieb war halt vorher für Blumen- und Gartenthemen, also wirklich produktionstechnisch im Nachhinein. Man lernt ja auch jetzt in anderthalb Jahren dazu. Produktionstechnisch für uns zumindest eine Katastrophe. Es ist halt auf Stadion eines Proof of Concepts, muss man so sagen. Wir haben bewiesen, man kann es produzieren, das Gemüse. Wir haben bewiesen, man kann es verkaufen. Und jetzt befinden wir uns eigentlich in so einer, ich sag mal, Ramp-up-Phase, wo wir die Produktion optimieren wollen, den Vertrieb optimieren wollen, immer halt aktuell leider auch mit Corona-Themen. Ne? Also wir haben ja in Berlin Fine-Dining-Gastronomie von Rutz über 3 Sterne, Fasil 2 Sterne und viele andere tolle Köche, die noch keinen Stern haben, wie der Felix von Bob und Thoms und alle, die da begeistert sind von und mit unseren Gemüsen arbeiten. Auch ein Herr Tim Raue hat unsere Gemüse schon probiert und fand die gut. Insofern, der Markt ist da, das ist nicht das Problem. Nur wenn die Restaurants und Hotels wegen Corona ständig geschlossen werden, verlierst du halt so ein bisschen immer deinen Kundenstamm.
Ja, und es wächst ja, es hört ja nicht auf zu wachsen, deine Gemüse, die wachsen ja weiter.
Genau, es ist halt nicht wie in der Produktion, wo ich sage, Schnipp, Maschine aus, wir sparen jetzt mal die 4 Monate und machen nichts, sondern entweder hast du dann was oder nicht. Und gerade bei den Fruchtgemüsen, die wir haben, Schlangenbohne, Bittermelone, Schwammgurke und noch ein paar andere, musst du halt ja erstmal die Pflanze groß werden lassen, dann bist du 2 Monate mit der Produktion beschäftigt, bevor die erste Frucht kommt. So, und das hast du halt immer, diesen Vorlauf hast du, und wenn du da deine Produktion nicht sauber im Griff hast, dann kann das mal schnell ein Desaster werden. Und gut, ist dann einfach so, ne? Ist Landwirtschaft.
Und ja, genau. Also es ist ja, Landwirtschaft ist ja immer so ein bisschen was, so eine langfristige Planerei. Also man plant vorne irgendwas und was dann hinten rauskommt, im Idealfall das, was man geplant hat, aber das ist, glaube ich, höchst selten der Fall. War das für dich nicht so ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal klar, einen kalten Sprung ins kalte Wasser? Gerade von, was hast du gesagt, Elektroniker bist du?
Ja, Elektrotechniker.
Elektrotechniker, genau. Hast du dann deinen Job aufgegeben, hast gesagt, okay, du machst das jetzt 100%?
Nee, ich bin ja schon seit Jahren selbstständig. Also ich habe meine Frau ja in China selber kennengelernt, weil ich früher einen Solarimport hatte. Wir haben mit 2 großen chinesischen Firmen zusammen Importgeschäfte für Gesamteuropa abgewickelt. Habe meine Frau da kennengelernt, weil ich halt auch meinen Lieferanten immer treu bin oder generell auch meinen Kunden sehr treu bin. Und mir den Arsch aufreiße, dass das funktioniert. Insofern, das war dann im Prinzip nur ein Weg zu sagen, Solar ist jetzt irgendwie nicht mehr so die tragende Thematik für uns. Zhongzhong muss auch ein bisschen was tun, ums Kind kümmern. Ist jetzt auch nicht so das Richtige, und ein bisschen was Naheliegendes einfach finden. Und das kann man also ein bisschen auch aus der Sache heraus, Mann, du willst, gibst Geld aus für gutes Essen und dann kriegst du hier nur so scheiß Gemüse oder generell auch unser Gemüse. Wenn du mal in die Supermarktabteilung guckst, wie groß bereits die Obstabteilungen geworden sind mit der Vielfalt, die es da gibt. Ja, und wenn du dich dann umdrehst zur Gemüsethematik, dann hast du da Zwiebeln, Tomate, Gurke, Paprika, Blumenkohl, im besten Fall nochmal einen Feldsalat saisonal, ansonsten hast du nur diesen ekligen Eisbergsalat, Wasser und keine Ahnung.
Ist ja sehr einfallslos, ne?
Ja, also genau, und das gibt einfach so unglaublich viel Gemüse, was auch, selbst diese Schlangenbohnen, die sind in Deutschland damals als Metabohnen bekannt gewesen, kennt auch keine Sau mehr. Ja, so, die sind ja ohne Blausäure, die kannst du roh essen, die Dinger, die schmecken gegrillt, der Hammer. Also das Anwendungsgebiet von den Dingern ist wirklich gigantisch. Und das ist so traurig, dass auch aufgrund der Industrialisierung halt diese ganzen Gemüse verschwunden sind. Ist halt nicht sexy, weißt du, wenn du so irgendwie nicht so eine riesige Tonnage machen kannst mit einem 10 Hektar großen Gewächshaus, wo du dann tonnenweise Tomaten rauskloppen kannst, wo die Hälfte davon nach Afrika geht, und die andere Hälfte. Ja, oder ins Meer geschüttet wird oder in Pamplona da irgendwie, keine Ahnung, Tomatenschlachten stattfinden. Ist halt absurd, finde ich, sowas generell von der Thematik Gemüse und Produktion. Und ja, und deswegen haben wir gesagt, nee, in die Nische wollen wir rein. Ich will ordentliches Essen auf dem Tisch haben. Ich will auch mal mir Gedanken machen können, was ich heute mal auf dem Teller habe mit einem anderen Gemüse, eine andere Geschmacksrichtung. Und Gemüse hat unglaublich viele Geschmacksrichtungen, unglaublich viele. Und es ist so verkümmert bei uns Deutschen, das ist wirklich ein Graus, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das stimmt, ja. Also wir sind auch so ein bisschen gelangweilt vom Essen, deswegen, wir sind oft im Asia-Shop, nur was du halt da kriegst, ist jetzt auch nicht, ist okay, aber es ist jetzt nicht das Nonplusultra. Von daher, wie gesagt, meine Frau war ganz begeistert, als ich von dem Thema heute Abend erzählt habe. Auf welcher Größe tut ihr denn momentan anbauen? Also wie ihr habt ein Gewächshaus jetzt übernommen, also eine ehemalige Gärtnerei, oder?
Genau, richtig. Wir haben in Berlin-Klado ein Grundstück übernommen. Wir haben eine große Freifläche von 8000 Quadratmeter. Und unser momentan genutztes Gewächshaus, weil wir mussten es ja auch sanieren und für unsere Belange herrichten, ne? Das ist ja auch, wir wollen ja auch ganzjährig produzieren. Das heißt, wir haben im Winter einen hohen Wärmebedarf und Lichtbedarf. Wir produzieren momentan 1600 Quadratmeter brutto und es sind knapp 1250, 1300 netto Nutzfläche, auf der wir produzieren.
Wie viele Gemüsearten habt ihr momentan im Portfolio?
Da wir immer noch ein bisschen rumexperimentieren auch, es schwankt es so ein bisschen zwischen 10, 15 Stück. Wir versuchen immer so 15 einzuhalten, haben im letzten Jahr halt mit 6 begonnen, weil wir damals so beraten wurden, dass mehr geht nicht und ist auch nicht gut. Wir haben jetzt gelernt, das ist halt vertriebstechnischer Blödsinn für die Endkunden. Bei 6 Gemüsen gehst du auch nicht in den Supermarkt, wenn es dann nur Zahnpasta, Brot und Butter gibt. Ja, so, und das ist halt auch das Thema bei uns. Und deswegen haben wir da die Vielfalt erweitert. Das geht auch sehr gut. Die Pflanzen sind ja auch ein bisschen separiert. Wenn es ja gute Nachbarn und schlechte Nachbarn gibt, es ja auch im Garten- und Landschaftsbau, ist ja bei uns auch nicht anders. Wir haben halt auch festgestellt, wir machen ja auch Bittermelonen. Wir setzen halt auch nur Nützlinge in der Produktion ein und biologischen Pflanzenschutz, wenn es denn sein muss. Aber in der Regel kriegen das Nützlinge auch manchmal ganz gut hin. Und dann haben wir halt festgestellt, wenn du die Bittermelonen zu dicht an die Schwammgurken stellst oder an die Süßmelone, die wir auch haben, und die Hummeln sind aktiv, dann übertragen die halt gelegentlich auch mal Pollen von der Bittermelone rüber und dann kriegst du eine leichte bittere Note in die Früchte rein. Das ist ein bisschen kurios. Insofern, wenn du die aber halt dann wieder 2-3 Meter weiter wegstellst, dann geht das. Aber wenn die zu dicht stehen, dann haben die schon einen gewissen Einfluss aufeinander. Aber gut, das lernst du halt auch. Ne? Das macht ja in Asien auch nicht wirklich einer im Gewächshaus, sondern da wächst auf dem Feld und dann ist es da oder nicht da. Und wir wollen ja im Gewächshaus schon einen kontinuierlichen Fluss haben. Und das Ziel ist an unserem Standort jetzt 400 Kilo Gemüse pro Woche zu realisieren. Okay. So, das ist so das Maß gerade da. Aber der Standort ist halt, weil er vorher für Blumen war, nicht ideal. Ne? Also wir haben nur eine 2,50 Meter Stehwandhöhe. Wir haben hochwachsende Kulturen. Und eine Bohne würde da auch gerne mal 3 Meter in Anspruch nehmen wollen. Das können wir gar nicht machen, weil dann hängt es draußen.
Ja, die Bittermelonen ja auch. Wir haben die auf dem Balkon gehabt dieses Jahr.
Ja, genau. Also wir haben halt auch Früchte dann bei, ne? Also wenn die richtig wachsen, von 250, 300 Gramm. Und die sind jetzt nicht gepimpt oder so, sondern die wachsen halt so, wenn du denen schön Licht gibst und ordentlich Nährstoffe, natürlich nicht zu viel, und die Pflanzen auch ein bisschen beschneidest, dann werden die Früchte sehr schön und auch ja, sehr bitter, was ja wiederum gut ist.
Ja, steckt im Name.
Ja, ja, genau, aber der Name ist wirklich Programm. Ne? Manchmal haben ja so Produkte so einen tollen Namen und dann denkst du ja, wo kommt denn der Name her?
Aber also ich kann es nicht essen. Meine Frau liebt es. Ich finde es katastrophal. Ich habe es probiert und musste sagen, okay. Aber es ist wohl auch, es wird wohl gerne auch als Medizin verwendet und so.
Ja, genau. Also Diabetes 2 ist ein Thema, Blutzucker senkend, aber das sind halt auch, das ist halt sozusagen mal für uns der übernächste Schritt mit den Produkten. Allein
klar.
Ne, die Vielfalt aus den Gemüsen, wir können im medizinischen Bereich gehen. Wir haben ja ein paar ältere Herrschaften, die mit Diabetes 2 die Bittermelonen essen, aber wir dürfen es nicht als solches verkaufen. Wir sind ja halt in Deutschland. Man kann darüber sprechen, dass es in Asien dafür verwendet wird und in Japan als Okinawa-Gurke gilt und so weiter. Und da die ältesten Menschen der Welt leben. Ich muss ganz ehrlich sagen, du gewöhnst dich an die Bitterstoffe. Ich weiß, das ist am Anfang Hölle bitter und nicht lecker. Aber wenn du deinen Zuckerkonsum reduzierst einfach mal und auch wirklich, also ich habe ja auch von meiner Frau gelernt, in Asien Wasser zu trinken, ne? Stilles Wasser. Vorher so Cola und Kohlensäurewasser und so ganzen Mist, kann ich gar nicht mehr. Also wenn mir eine Cola vorsetzt, mal, wenn ich so Bock habe, okay, aber beim Glas reicht es mir dann auch schon. Ich verstehe Leute halt nicht, die eine ganze Flasche davon wegsüffeln können. Da stellen sich dann meine Zähne quer und sagen, oh Gott, nee, möchte ich gar nicht. Und die Bittermelone ist halt auch so ein Thema. Du gewöhnst dich halt dran. Das ist halt, mein Sohn ist ja so ein kleiner Halbchinese, ne? Meine Frau ist Chinesin, nicht deutsch. Und der futtert die mit Ei zusammen wie nichts. Also,
ja, genau, ja, das, also, ist, das ist Standardrezept, glaube ich.
Genau, die Kinder, wenn du damit aufwächst und nicht so verzuckerter Deutscher bist, dann geht das ganz gut. Und du kannst dich halt auch gut dran gewöhnen. Also ich finde es jetzt auch nicht mehr schlimm. Ich esse es jetzt nicht so, dass ich sagen muss, ich muss jetzt jeden Tag auf den Tisch haben. Aber es ist halt eins, wo ich ganz ehrlich sagen muss, wo ich auch immer wieder lerne bei den Gemüsen, dass wir doch sehr zuckerhaltig erzogen wurden.
Ja, und also ich finde vor allem sehr monoton, also fettlastig, zuckerhaltig, relativ wenig Abwechslung.
Genau, und dass wir dann meckern auf die Amerikaner immer, ne, was da für fette Säcke rumrennen und mit ihren Fastfood. Aber
ja, so weit sind wir dann nicht mehr weg.
Genau, ja, genau. Wir stehen kurz davor und retten uns jetzt so ein bisschen und diese ganzen, ich sag mal, vegane, vegetarische Bewegung und dann, ich sag mal, wenn dann so Themen aufploppen wie Tönnies und Schweinepest und Rinderwahn und Vogelgrippe und was es alles gibt und dann ist
natürlich, ja, die Problematik ist, wir lernen dann auch immer nie draus. Also da ist immer mal
aufgegangen. Langsam, klar, ja. Klar, du bist am Anfang, wenn du jung bist, ne, bist du voller Euphorie und willst was bewegen, wirst dann aber von den Älteren gehemmt und dann kommst du irgendwann in so ein Alter, hast ein Kind, hast du Familie, dann werden einfach andere Sachen wichtiger, dann hast du nicht mehr diese Power da, was zu machen. Und entweder hast du es dann aus der Jugend mitgenommen, diesen Drive und diesen Willen und auch lebst es weiter, oder du verkommst dann sozusagen in der Mittelmäßigkeit und fließt mit der großen breiten Masse mit. So, das ist halt so das gesamte Thema. Aber ich glaube, wenn man erstmal auf den Geschmack gekommen ist und vor allen Dingen, wenn man auch die Hand genommen wird, ne? Wir machen ja nicht nur die Gemüse, wir machen ja auch unser Chefsrezeptportal mit unseren noch Berliner Köchen. Wir wollen auch demnächst in anderen Bundesländern das machen, auch in Nordrhein-Westfalen und so weiter, dass die Köche einfach kreative Rezepte entwickeln mit unseren Gemüsen. Und wenn du denen erstmal sagst, guck mal, das Gemüse schmeckt so, weil die meisten kennen es nicht, auch die Sterneköche, ne? Was ist denn das? So habe ich mal gesehen, aber keine Ahnung, ne? Wie schmeckt denn das? Was mache ich damit? Und wenn du denen dann so ein paar Impulse gegeben hast und die dann laufen lässt, dann sind die unglaublich kreativ, weil die Köche sind ja auch nicht mehr die dickbäuchigen alten 40-plus Männer, die in der
Küche stehen. Ja, glücklicherweise nicht.
Ja. Ja, da stehen junge Leute drin, junge Köchin und junge Köche, die da machen und sich austoben wollen und tun, und die entwickeln so geile Rezepte, ja, und auch so geile Sachen ohne High-End-Küchengeräte, sondern wirklich Kochlöffel, Topf und ganz einfache Geräte, die jeder zu Hause hat. Und genau damit, mit diesem Chefsrezeptportal, wollen wir halt dann die Leute auch ein bisschen animieren, was zu machen. Wir sind auch dabei, ja, so ein bisschen Kochboxen zu entwickeln zu diesem Thema und auch unsere eigene Food-Thematik aufzumachen, beispielsweise die Ramen, ja, also japanische Nudeln mit unserem Gemüse, und wir arbeiten ja auch mit Pilzen, haben wir jetzt ja auch aufgenommen, Shiitake, Noki und so weiter. Also unser gesamtes.
Ja, genau, vom Jonathan, ne?
Ja, genau. Von
der genau. Anderer Podcast.
Richtig. Genau. Wir sind da halt jetzt sozusagen zweckmäßig zusammengegangen, und auch weil wir uns einfach super verstehen, die ergänzen uns super in der gesamten Thematik, in der Produktpalette und so weiter, wollen da gemeinsam was entwickeln, haben so ein bisschen die gleichen Intentionen, auch die gleichen oder einen sehr ähnlichen Kundenkreis und ergänzen uns da ganz toll. Und ja, da wollen wir uns weiter alle ausleben, und da gibt's halt super viele Sachen, und das wollen wir einfach machen. Und da, glaube ich, geht auch der Markt hin. Du musst einfach den Kunden nicht nur das Gemüse auf den Tisch schmeißen und sagen, hier, Großhändler, verkauf mal, mach deine Marge drauf und dann vergammelt's im Regal, sondern ich glaube, der generell
muss ein bisschen Erlebnis schaffen und Kreativität und alles drum und dran.
Den Kunden einfach mitnehmen, ne? Nicht den Kunden stehen lassen vor dem Regal und sagen, hier, sei mal, denk dir mal was aus. Die sind alle gestresst, die Leute, die haben alle super viel zu tun. Du musst ihnen einfach eine Möglichkeit geben, sagen, guck mal, ich habe hier was Neues, dann hört er zu. Und dann musst du ihnen sagen, guck mal, und du kannst so, das alles kannst du damit machen. Und wenn du Bock hast, guck mal, das dauert nicht eine halbe Stunde, sondern irgendwie 20 Minuten, das ist fertig, oder 5 Minuten. Du kannst die Sache auch.
Genau, das ist nicht kompliziert, das ist wichtig.
Genau, richtig. Und das, ne, du musst nicht diese Hochglanz-Kochshows, wo dir alle über irgendwelche Witze lachen, die kein Mensch versteht, und du dann irgendwann fertig ist und der geht zum Ofen, holt's raus und sagt, oh, guck mal, ist fertig, keiner weiß warum. Ja, das finde ich einfach ein bisschen am vorbei, und das spricht ja auch meistens nur Leute an, die auch schon kochen können, aber nicht, ich sag mal, mich, der dann mal abends in der Küche steht und seiner Familie was zaubern will. So. Und das ist so ein bisschen unser Anspruch, weißt du?
Also denkst du, wenn ihr jetzt, sind eure Kunden dann doch hauptsächlich die Restaurants, oder ist das Ziel dann doch auch an Privatleute früher oder später dran zu gehen?
Nein, unser Ziel sind Privatleute. Die Restaurants, guck mal, du bezahlst heutzutage, kannst ja dich millionenfach in Werbeagenturen einbuchen und dann hoffen, dass die Kampagne, so wie sie angestoßen ist, läuft. Aber das finde ich heutzutage gar nicht mehr zweckmäßig. Es gibt Instagram, ja? Die Stasi hätte sich gefreut über Instagram und Facebook. Heutzutage macht es ja jeder selbst. Und das sind einfach Medien, ne? Jemand geht ins Restaurant, du siehst dein Gemüse auf, du weißt ja, wo du hinlieferst. Du hast ja den direkten Draht zu dem Kunden. Das ist uns ja auch wichtig. Wir wollen ja momentan jedenfalls auch mit der Kapazität einfach nicht in den Großhandel gehen. Das ist einfach völliger Quatsch.
Ja, macht ja auch keinen Sinn, ja.
Ne? Genau so. Ich gehe ins Restaurant, ja, sehe hier in unserem Restaurant postet jemand das Gemüse. Ja, dann, oder das sein Essen. So, dann kommt natürlich von uns ein, cool, da ist unser Gemüse, guck mal da, unser Eiskraut grün-weiß auf dem Teller und so weiter. Ja, der Kunde sagt, oh Mensch, das war super, ist was von euch, cool, kenne ich ja gar nicht. Ja? So, das ist doch die viel bessere Werbung, wenn jemand sagt, das hat so geil geschmeckt und guck mal, da war was, das kenne ich gar nicht, und die haben da was draus gezaubert. Dafür muss ich doch nicht eine Million ausgeben, um dann 5-mal vor der Tagesschau zu laufen. Sondern, ja, das vor allen Dingen merkst du es halt auch mal. Wir haben ja auch wahnsinnig viele Presseartikel über unsere lokalen Zeitschriften, heute ja auch dein Podcast. Das merkst du natürlich schon deutlich, dass die Kunden dann zu dir kommen. Aber das schwächt dann, das fällt dann auch wieder runter. Ja, das ist so eine Momentaufnahme von ein paar Wochen im besten Fall, und dann ebnet sich's wieder ein. Und wenn ich aber halt aktive Kunden habe, die dann über die Restaurants unsere Gemüse finden und darüber berichten und das geil finden, dann hast du eine viel nachhaltigere Werbung, weil es ist im Kopf, ja, das war ein Erlebnis, da was zu essen, als alles andere. Und das ist so ein bisschen unsere Marketing-Vertriebsstrategie, dass wir die Sterneküche natürlich auch auf unserem Preisniveau momentan auch ansprechen. Die wollen ja was Besonderes haben. Aber wir haben dadurch natürlich auch eine gute Reputation für uns als Startup. Ne? Die Sterne kochen mit unserem Gemüse. Die Kunden gehen dahin, kochen das. Und jetzt kannst du es als, ich nenne es mal.
Zu Hause haben.
Genau, du kannst natürlich auch, was wir natürlich auch wollen, gerade jetzt in der Corona-Thematik, die Restaurants zu unterstützen. Aber wer hat jetzt Geld für 250 Euro in einem 3-Sterne-Restaurant essen zu gehen?
Ja, klar.
Ne? So, aber du kriegst das als, ich sag mal, Normalsterblicher, der auch für 15 Euro ein gutes Essen irgendwo bekommt, kannst du es auch zu Hause verwenden und kochen. Und du kannst das gleiche Erlebnis haben. Und das ist so ein bisschen unser Ansatz, zu sagen, klar, geht in die Restaurants, unterstützt die Jungs, die machen geile Sachen, ja. Man muss nicht jetzt in jeden Schuppen gehen, es geht nicht um Masse. Man muss nicht 5 Kilo Fleisch und 3 Kilo Gemüse für 15 Euro kriegen. Das ist, glaube ich, nicht Ziel von Essen, sondern Essen muss ein Erlebnis sein, bin ich der festen Überzeugung. Und dafür gibt es geile Restaurants, ganz viele überall. Aber du kannst es auch, wenn du halt nicht die Zeit hast, da hinzugehen oder das Geld, du kannst auch zu Hause kochen. Und da wollen wir euch an der Hand nehmen und ein geiles Geschmackerlebnis präsentieren.
Ja, das finde ich gut, dieser Ansatz auch, vor allem, dass gutes Essen nicht unbedingt kompliziert sein muss. Also ich stelle mir jetzt nur mal wieder so vor, okay, da hast du dein Wasserspinat, ne? Wok an, ein bisschen Sesamöl rein. Genau. Knoblauch, ein bisschen Austernsoße drüber und fertig. Und schon hast du eine Beilage.
Ja, und das sind
keine 5 Minuten.
Genau, und wenn du scharf machst, haust du noch ein bisschen Chili mit rein, brätst du kurz mit an und ziehst mit durch. Da können halt, und der Wasserspinat selber ist ja ein relativ lahmes Gemüse, ne? Das ist jetzt ja kein Geschmackskracher. Aber finde ich als Begleiterscheinung auf so einem Essen, wenn du halt nicht so aufregende Sachen magst, ne, man muss ja nicht immer von einem Geschmacks Desaster oder Explosion ins nächste rennen. Das ist ja auch manchmal nicht so wirklich gewollt, sondern dann hast du halt so einen schönen kleinen Beiläufer, der geht halt so ein bisschen mit im Essen, so ein bisschen Reis dazu, eine schöne Soße dazu.
Genau, ja.
Und also, ne, warum nicht?
Klar. So ein bisschen Esskultur an die Leute ranbringen.
Richtig, machst du doch heutzutage auch deine Partys, machst du mit Freunden. Jeder bringt irgendwie ein bisschen was mit, ja. Und das ist ja auch das Geile, finde ich, an der asiatischen Küche. Du hast nicht deinen Teller, ja, und guckst den anderen böse an, wenn der so
schön,
ne, genau, mit dem Blick so, oh, kann ich mal kosten, ist ja schon, ne, was wagst du dich, ja? Warum hast du es denn nicht selbst bestellt? Das ist ja in Asien gar nicht so. Du hast ja Share the Plate. Und dann versuchst du dich da so ein bisschen rum und isst das, was dir schmeckt. Und wenn das leer ist, weil es alle ganz toll finden, dann bestellt der Gastgeber neu oder bringt es dann nochmal neu auf den Tisch. Ist ja ein Frevel, wenn alles leer gegessen wurde. Ja, das darf ja gar nicht sein. Da muss ja noch ein bisschen was übrig bleiben.
Der Ehrenrest.
Richtig. Ne? Das finde ich halt das an der asiatischen Esskultur wesentlich anspruchsvoller, muss ich ganz ehrlich sagen, auch in der Vielfalt als unsere Küche, die so echt verkommen ist, muss man ja so sagen.
Ja, also ich finde, man durch das, dass man zum Beispiel auch mit Stäbchen isst oder viel mit Stäbchen isst, man isst bewusster. Also weil man sich nicht die Gabel vollhaut, sondern man nimmt immer so Stück für Stück. Deswegen, liebe Zuhörer, lernt mit Stäbchen zu essen. Das ist ein ganz anderes Erlebnis, finde ich.
Ja, aber du kennst die Geschichte von den Stäbchen, warum die damals in Asien genutzt wurden oder eingesetzt wurden?
Nein, das sagt mir jetzt nichts.
Nicht. Also ich habe gehört, ich gehe mal davon aus, das macht auch einen gewissen Sinn, dass sie einfach Probleme auch rund, die hatten damals, gab es ja auch schon große Bevölkerungsschichten dort, die sind ja nicht von heute auf morgen 1,2 Milliarden geworden. Das heißt, die hatten das Problem mit dem Garen des Essens. Die konnten einfach nicht in den Mengen der Bevölkerung Holz und ähnliche Brennstoffe ranschaffen, weshalb die nachher die Speisen, die sie garen wollten, relativ klein schneiden mussten. Die gibt es ja auch kein riesiges Steak in Asien. Da gibt es kleine, zart, dünn geschnittene Fleischportionen, die schnell durchgegart werden. So. Und mit diesem Hintergrund, dass du kurze Garzeiten hast und die Essen, also die Portionen generell vom Handling kleiner wurden, brauchst du kein Messer und Gabel mehr. Das heißt, einfache Stäbchen, um das Essen aufzunehmen und zu dir zu führen, reichen völlig aus. Und das ist so die Geschichte, die ich gehört habe, warum es in Asien speziell dann zu den Stäbchen gekommen ist, weil du viel kürzere Garzeiten hast und viel weniger Brennmaterial brauchst, um dein Essen zuzubereiten.
Interessant, das habe ich nicht gewusst. Ralf, Wie schaut es denn bei euch mit anfänglichen Problemen aus? Das würde mich mal noch so interessieren. Was waren denn so eine Hürden? Ich sage jetzt mal Stichwort Bürokratie, Saatgut, Platz, Klima vor allem.
Ja. Ist ja unüblich. Also Hürden als Startup hast du immer. Da wir nun aus dem ursprünglichen gewerblichen Bereich kommen, haben wir dann allein schon die Hürden gehabt, zu verstehen, was Landwirtschaft ist. Ja? Also Landwirtschaft an sich ist ja ein echt gruseliges, subventioniertes Thema mit wirklich wenig bis gar keiner Innovation, einfach aufgrund dessen, dass der Staat auch null Interesse daran hat, innovative Landwirtschaft zu fördern. Es gibt einfach kaum Innovationsprojekte in der Landwirtschaft. Ne? Da geht es immer so die Thematik, ja, Urgroßvater hatte schon 10 Hektar und so weiter und so fort. Das trägt sich alles darüber und die machen und tun. Klar machen die das, aber die machen es halt so, wie sie es kennen und haben wenig Möglichkeiten, weil sie kaum Unterstützung kriegen vom Staate, da mal was Neues und Verrücktes auch auszuprobieren. Ne? Also wenn du das tust, tust du das immer auf eigenes Risiko. Und gerade bei der Landwirtschaft kannst du dir großes Risiko nicht erlauben. Da gehst du in Großhandel, weil du Kartoffeln und so weiter machst. Und das zu lernen aus dem Gewerblichen, ja, wo du sagst, okay, ich mache jetzt hier mal so ein Startup in Berlin auf, ich mache eine App auf und krieg hier, keine Ahnung, Fördergelder, ja, und Arbeitslosengeld 2 Unterstützung und hier, da bin ich ja schon mal locker, ohne dass ich mir groß aus dem Fenster gelehnt habe, mit 25.000, 30.000 Euro dabei. Versuch das mal in der Landwirtschaft zu kriegen. Das ist ja nahezu unmöglich, ja. Also, und alles auch im Gewächshausbereich, alles, was unter 500 Quadratmeter Gewächshaus ist, ist nicht mal gewerblich, ist sozusagen so, läuft so als
Hobbymäßig,
genau. Und bewirtschaftet mal 500 Quadratmeter Gewächshaus, da hast du ja was zu tun. Das ist auch nicht so, was du als Hobby neben der Arbeit machst. Ja, und das war so das Problem. Und was halt unser, sag ich mal, Berlin-Brandenburg-Desaster so ein bisschen ist, halt auch immer diese Förderbanken, IRB und IBB. Da fühlt sich wieder keine zuständig. Du sitzt mit Unternehmen in Brandenburg, hast aber dein Gewächshaus in Berlin und dann geht's halt los. Welche Bank ist zuständig? Investitionsort Berlin. Ja, dann die. Ah nein, Unternehmen sitzt Brandenburg. Ach nein, dann wir nicht. Und so schieben die sich immer den Ball gegenseitig zu. Und weil es auch noch Landwirtschaft ist, will sowieso keiner haben. Ist ja keine App, ne? Ich frage mich immer nur dann, na, jetzt produzieren alle eine App und alles ganz toll und neue Bohrmaschinen. Was essen die denn am Ende des Tages? Ihre eigene App? Knabbern die denn am liebsten Akku rum oder so? Weiß ich nicht. Naja. Ist halt so. Also es ist halt schon dieser Umsprung vom Gewerblichen in die Landwirtschaft war zum einen ein spannendes Lernthema. Auch die Buchhaltung läuft ja ganz anders. Ganz andere Kontenrahmen und so eine Geschichte. Völliger Irrsinn, aber lernt man halt auch dazu. Mhm. Und dann natürlich das Thema Saatgut, ne? Phytozertifikat. So, du darfst es ja nicht im Koffer mitführen. So, jetzt mach mal für deine 3, 4 Proben, die du da machst, macht dann mal ein Phytozertifikat. Das kostet 150, 180 Euro plus Importkosten. Da bastelt bei so einem Tütchen Saatgut, wo, keine Ahnung, 20, 30 Pflanzen rauskommen, weil das Saatgut aus Asien ja nun auch so ein bisschen bedenklich ist, was zumindest die Keimrate in Teilen angeht. Ne, da, wenn du so ein Saatgut von großen Saatgutherstellern aus Europa nimmst, da hast du 100, hast du so 90-95% Keimrate. Das kannst du mit diesem asiatischen Gemüse hoffen, aber du solltest eher davon ausgehen, dass du dich so in einem guten 70%igen Bereich bewegst. So, also hast du 150, 180 Euro plus 180 Euro Transportkosten, bist du bei 400, 500 Euro Transportkosten für ein Säckchen Saatgut. Genau. Ist ja völliger Irrsinn, geht halt so nicht. Und jetzt haben wir halt in größeren Mengen bestellt, also 30, 40, 50 Kilo. Selbst da hatten wir nachher einen kompletten Transportkostenpreis inklusive Saatgut, bist du auch bei guten 1.500 Euro dabei.
Vor allem, du darfst ja auch nicht jedes Saatgut eigentlich hier nach Europa einführen. Also das gibt ja auch Pflanzen, die ich mir ist im Unterbewusstsein... Arten. Genau.
Ja,
also dieser Wasserspinat zum Beispiel, das gehört, je nachdem, was für einer das ist eigentlich eine invasive Art.
Ja, wir arbeiten mit einem vietnamesischen Saatguthersteller zusammen, also der auch Phytozertifikate und so weiter hat. Da haben wir diese 30 Kilo Saatgut bekommen. Wir sind also auch ganz ordentlich und so weiter durchgegangen. Das ist kein Problem. Und wir arbeiten, da darf man ja auch den Ämtern, darf man ja auch nicht zustimmen. Also ne, das Pflanzenschutzamt hier in Berlin zum Beispiel, die sind jetzt auch, die wissen auch, dass Berlin sich einen Scheiß um Gartenbau und so kümmert. Das wollen die nicht. Das passt einfach in die Struktur nicht rein und kriegen die auch in die Köpfe nicht rein, dass es für eine gesunde Stadt wichtig ist, nicht nur Dienstleistungen anzubieten und so eine Geschichte, sondern auch mal was anderes. Aber egal. Die wissen das und die helfen einem aber auch. Ne? Die sind jetzt nicht mit dem Zeigestock durchs Gewächshaus gegangen und haben gesagt, das hättest du nicht tun dürfen und das nicht tun dürfen und das nicht tun dürfen. Man lernt ja. Sondern die haben gesagt, guck mal, das geht anders besser und das geht so und so. Da muss ich schon ganz ehrlich sagen, auf der Ebene sind die Ämter da schon sehr, sehr bemüht und sind auch sehr daran interessiert, dass was Neues passiert. Aber das ist halt erst so eine nachrangige Ebene. Du musst halt erst mal den Mut haben, es zu tun. Und wenn du dann noch nicht demotiviert wurdest, die ganzen bürokratischen Hürden zu überstehen, dass dann zum Glück jemand kommt, der sagt, Mensch, ja, guck mal, so kannst du es machen und hier und da und gibt dir Hinweise und Tipps. Das ist schon toll. Also da muss ich so schon sagen, aber halt dieses ganze Geld beschaffen. Ne? Wir haben selber 180.000 Euro reingesteckt. Von der Bank haben wir nochmal 280.000 bekommen. Das meiste davon ist Sanierung. Wir haben halt ein altes Gewächshaus aus den 80er Jahren übernommen. Dann hast du halt Anlaufphase. Wir haben da kreative Eigenentwicklung in der Produktion gemacht mit unseren eigengebauten Wasserbecken und Teichfolie. Ist halt für den Wasserspinat super geil. Wir machen jetzt auch Wassersellerie gerade und noch ein paar andere Geschichten. Wir kriegen auch ein paar Impulse von ein paar Kunden. Normalerweise nimmst du im Gewächshaus so Pflanztische mit Ebbe-Flut-System. So, kannst du machen. Kostet einen Haufen Geld. Also muss man nicht tun, wenn man das auf der Ebene machen kann. Und das,
ja klar, man muss halt ein bisschen improvisieren hier und da.
Genau, aber der klassische Gärtner tut es halt auch nicht. Ne? Der ist halt auch festgefahren. Es gibt feste Produktionsverfahren und hier und da und dort. Und dann mache ich das so.
Das ist die Teil. Ja, aber das finde ich, also ich bin ja auch Quereinsteiger, ne? Und so wie ich das ja höre, du ja auch. Also wir haben ja einen ganz anderen Blick auf ein paar Dinge, ja, wo dich vielleicht ein Gärtner angucken würde und sagen, wieso machst du das so? Und dann erklärst du das vielleicht, dass man da so, dass du einfach ein bisschen um die Ecke denkst und dass die Sache ja trotzdem funktioniert, auch wenn man jetzt vielleicht nicht nach Plan A vorgeht.
Ja, ich habe auch, wir haben auch jetzt ja den, wir planen ja in Brandenburg, wir wollen ja auch mit dem Trend, also nicht mit dem Trend, sondern auch ne, aus wirtschaftlichen Gründen sind wir bei Bad Freienwalde, haben wir halt eine Fläche im Auge neben einer bestehenden Biogasanlage für ein Wärmekonzept, um dort ein Gewächshaus hinzustellen. Und da haben wir einfach unheimlich energetische Effekte nachher. Ne? Wir benutzen die Abwärme von der Biogasanlage und so weiter, sparen dann Haufen Geld. Neubau ist nicht mit Einfachglas, so wie jetzt, und ein bisschen Doppelfolie außen dran, sondern dann Doppelstegplatten, sind ganz andere Isolationswerte. Da kommst du auf ganz andere auch Preise nachher für die Kunden. Ja, wir haben momentan super hochpreisig, weil wir es an dem Standort einfach gar nicht anders können. Du hast einfach keine Chance. Wir haben Stadtgas, ja. Wir haben da einen Haufen Licht, die Deckenhöhe, die wir da haben, ist ja auch noch da, führt dazu, dass wir die Lampen so niedrig hängen müssen. Das heißt, die Effizienz, das ist ganz energetisch effizient an dem Standort, ist eine Katastrophe. Aber ist halt in der Proof-of-Concept-Phase, um allen zu beweisen, das geht.
Das ist funktioniert, ja.
Genau,
ja.
Ne, weil ansonsten hätte ich sagen müssen, okay, wir machen Neubau mit unseren Anforderungen und ein bisschen neu gedacht und nicht alles nach Einheitssuppe Holland, sondern bist du bei 4,2 Millionen in der Ausbaustufe auf 1,2 Hektar. Kriegst du von der Bank nicht für so ein Projekt? Die sagen auch, Herr Sidlewski, Sie kommen hier aus dem elektrotechnischen Bereich, Großhandel, Solartechnik gemacht. Wo ist denn jetzt Ihr Background? Also ne, wenn Sie die 4,2 Millionen haben wollen, dann legen Sie mal 3 Millionen auf den Tisch. Dann können wir den Rest nachfinanzieren. Ja, so, aber so, und deswegen waren wir halt gezwungen, ein gebrauchtes Gewächshaus zu finden. Und in Brandenburg brauchst du nicht hingehen. Das ist nur größtenteils halt alter DDR-Klump. Da brauchst du mit unseren Anforderungen gar nicht anfangen. Und so haben wir halt Berlin dann jemand gefunden mit einer schönen kleinen Fläche, was ja halt auch für die Kunden, gerade Berliner, auch sehr spannend ist. Oder du bist natürlich auch eingeladen, wenn du mal in Berlin Urlaub machst und zu besuchen. Generell die Kunden, ne, vorher bitte anrufen, sind herzlich eingeladen. Wir machen, laufen dann durch und dann kann die Sachen kosten, jetzt mit Corona ein bisschen eingeschränkter alles, aber ist ja auch irgendwann mal danach. Ja, genau. Und dann führen wir durch, erzählen was zu den Produkten, erzählen, was man damit machen kann, lassen die Leute kosten. Die sind alle immer total überrascht, wie man aus 15 Gemüsen auf einmal irgendwie 15 verschiedene Geschmacksrichtungen zaubern kann, die miteinander auch gar nichts zu tun haben. Es ist jetzt nicht irgendwie süß, süßer am süßesten, sondern es ist halt völlig anders. Es ist halt spannend für alle. Und das macht es halt auch so aus, dieses Produkt, ne? Und die Leidenschaft, die wir dafür entwickeln können und diese Ideen, die du damit entwickeln kannst und alles. Das macht einfach Freude und deswegen brenne ich so für dieses ganze Thema. Und wir wollen jetzt halt auch mit unserer Crowd-Investment-Kampagne auf Funder Nation Geld einsammeln, um den Winter zu überstehen, diese Corona-Thematik zu überstehen und einfach perspektivisch nach vorne zu gucken. Wir haben wahnsinnig viel vor. ich wusste auch, ich habe mich vor Wochen gerade mal mit dem Gemüsemarkt in Deutschland beschäftigt. Wir haben ja 80 Millionen Einwohner, eigentlich sind es 83, aber gehen wir mal, um es schön zu rechnen, von 80 Millionen aus. Pro Kopf verbraucht momentan jeder Einwohner, und das ist zum Glück in den letzten Jahren steigend, 100 Kilo Gemüse pro Jahr. So. Dann habe ich jetzt einfach mal kalkulatorisch genommen, okay, für ein Kilo Gemüse nimmst du jetzt mal 5 Euro an. Ne? Kartoffeln sind schweinebillig, Möhren auch, ein Salat kostet mehr, aber gehen wir mal von 5 Euro aus. Und dann gehst du mal weiter davon aus, dass wir nur 0,5% oder sogar weniger als 0,5% von dem Markt nehmen wirst. Unter den benannten drei Bedingungen, 80 Millionen Einwohner, 100 Kilo Gemüse pro Kopf pro Jahr und 5 Euro bezahlst du fürs Gemüse dann pro Kilo. Dann kommst du nachher unter 0,5% auf 170 Millionen Euro Umsatz für Gemüse. Und diese Menge, um das zu produzieren, bräuchte ich 120 Hektar Gewächshausfläche.
Ja.
Und das ist völlig, ne, das klingt einfach, ist einfach gigantisch. Und wenn du dann guckst, wie prozentual, wie winzig das nur ist, was du da bedienen willst, dann sieht man doch einfach mal das Potenzial in diesen Ganzen. Und das ist ja nicht nur mit unserem Gemüse, das kannst du ja auch mit Obst machen und anderen Geschichten. Die Leute müssen einfach mal kreativ werden und sagen, es kann nicht sein, dass die Kartoffeln jetzt Belinda und wie sie alle heißen sind, ja. Die haben sicherlich ihre Berechtigung, aber es muss dann nicht die 20. Sorte sein, finde ich. Da muss ich dann ganz ehrlich sagen, es ist eine Kartoffel und die wird jetzt nicht wesentlich anders. Es gibt festkochen, mehlig kochen. Ja, es gibt dann vielleicht auch noch eine rote Kartoffel, weil es einfach cool auf dem Teller aussieht. Aber es wird einfach... Ja, so, dann gibt es auch noch Süßkartoffeln, ist auch gut. Gibt auch, was ich halt viel geiler finde, sind, kennst du diese lilanen Süßkartoffeln aus Asien?
Ja, die sind auch gut, ja.
So mehlig sind. Ich finde die zum Frühstück in Asien geil. Ich fand die am Anfang, wo ich in China war, also um Gottes Willen, nur europäisches Frühstück. Aber dann habe ich.
Die gibt ja mal real hier bei uns ab und zu mal. Also nicht oft, aber wenn es es gibt, dann kaufen wir die eigentlich auch gerne ein.
Ja, genau, aber die gibt's total selten und nicht, und die sind cool, die finde ich sogar cool. Du kannst ja richtig geile Kuchen draus machen, die nicht so mega süß werden. So ein Hefekuchen, genau, ja, gefüllt damit, ist einfach mal so eine ganz leichte Süße, die sich mitträgt und die einfach cool ist. Und selbst dazu schmeckt noch so eine Vanillesoße dazu. Also du kannst ja richtig eindeutschen, das Zeug, aber es kennt kaum einer und es traut sich ja auch keiner ran. Ist ja auch verständlich, wenn ich nicht in Asien war und eine asiatische Frau habe. Wie soll ich denn dann an das Gemüse rankommen? Und das ist halt unsere Aufgabe, erstmal die Geschmacksbomben zu platzieren und zweitens zu sagen, was kannst du damit Geiles machen? Und dann, wenn die Leute erstmal auf dem Trichter sind und Ideen haben, die sind doch alle nicht blöd, dann gehen die nach vorne und probieren sich aus. Und da werden noch so geile Sachen bei rauskommen, über die wir noch gar nicht nachdenken.
Ich denke, man muss halt einfach auch so ein bisschen innovativ sein und sagen, okay, einer muss vorangehen bei dieser ganzen Geschichte. Und ihr macht das ja in einem Volumen, also nicht nur finanziell, sondern auch auf flächenmäßig, wo man sagt, okay, das ist jetzt keine Spielerei mehr, sondern das ist jetzt wirklich ernsthaftes Geschäft. Und ihr seid ja auch mit die Ersten, die das so in die Richtung angehen.
Ja, in der, oder? Vielfalt. Also es gibt halt schon den ein oder anderen asiatischen Händler, ne? So deine Frau hast ja auch gesagt, hat so ein bisschen gehandelt mit diesen Sachen.
Ja, aber das ist ja Import.
Genau, ja, aber es gibt halt auch jetzt den Trend so ein bisschen in Spanien, in Italien, das anbauen zu lassen. Das sind meistens so Asiaten, die machen so eine Freilandauftragsproduktion. Aber klar, das machen dann Leute, die sind normale Landwirte, die machen es so gut es können. Der Händler hat nur Interesse, dass er die Ware bekommt. Ne? Der wird da irgendeinen Preis aufrufen und sagen, so in Asien bezahle ich dafür 10 Cent, du bist in Europa, kriegst du 20 Cent. So. Aber das hat ja nichts mit den realen Produktionskosten zu tun. Das ist im Prinzip so ein bisschen Ausbeuten des Bauern, weil er eh schon am Arsch ist. Und das wollen wir nicht. Also wir müssen halt auch gucken, welche Kulturen wir vielleicht nach draußen bringen können und nicht im Gewächshaus ziehen müssen. Aber wir wollen eigentlich ganzjährig die Produkte anbieten, weil wir einfach glauben, dass du gerade auch im Winter brauchst du Gemüse. Ich finde es ganz wichtig. Also die Abteilung momentan, eine Gemüseabteilung schrumpft mir momentan dermaßen ein. Auch Corona-bedingt logischerweise. Der Großhandel kotzt ja auch ziemlich ab unter den Bedingungen und die ganzen Partys, die weggefallen sind und Events und so weiter, ne? Die Betriebsfeiern, Weihnachtsfeiern wird es wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht geben wegen Corona. Alles ganz schlimmes Thema, aber ja, deswegen wollen wir so ein bisschen Vorreiter sein, die Zeit nutzen und hoffen natürlich auch auf die Unterstützung. Und je mehr Feedback wir auch bekommen, was nicht gut ist und was gut ist. Wir haben zum Beispiel auch gerade viel Feedback bekommen über die Marktschwärmer hier in Berlin.
Ist ja so ein kleiner
Markt. Ja, mit denen stehe
ich auch in Verbindung so
ein bisschen. Ja. Genau, ist ja so eine Plattform, ne? So ein bisschen kleinere Landwirte unterstützen wollen mit den Vertriebsgeschichten. Und da ist Verpackung ein ganz großes Thema. Klar, für uns auch ganz wichtig, aber man muss halt auch dem Kunden mal sagen, wenn du Blattgemüse kaufst, dann, und du packst es halt nicht ein, es sei denn, es ist ein geschlossener Kopf mit noch ein bisschen Wurzelansatz dran, dann hat der noch ein bisschen Saft und zieht sich die ja auch raus, aber selbst da, wenn du einen ordentlichen Kopfsalat im Supermarkt kaufst, bringst du ihn nach Hause und willst ihn am zweiten Tag essen, wissen wir alle, wie der aussieht. Der sieht einfach aus, als wenn er tot ist. So. Das ist halt, weil er aus dem Klima gerissen wurde und weil er keine Feuchtigkeit mehr bekommen hat. Dann sieht er einfach so aus. Und das ist genauso mit dem Blattgemüse. Ne? Gerade im Gewächshaus hast du ja eine Kultur oder pflegst du ja Kulturen unter einem sehr homogenen Klima. So. Wenn die Sonne nicht da ist, machst du die Lampen an, um dir das zu geben. So, wenn die dann halt sozusagen dem entreißt und das dem Kunden präsentieren willst, dann ist die Pflanze gestresst und das siehst du dir dann einfach auch an. Und da musst du die einfach einpacken, damit die dann noch ordentlich aussieht. Und da sind wir jetzt halt gerade dabei, auch von dem Plastik wegzukommen. Nur auch wieder da das Thema, so viele Alternativen, die man auch bezahlen kann, gibt es dann auch nicht. Ja, dieses Maisthema und Holzthema gibt es alles, aber gibt es auch gar nicht in den Mengen, die man es braucht. Und wenn man das haben will, dann bezahlst du den 10-fachen, 20-fachen Preis zu einer regulären Plastikverpackung. Und das sind dann auch die meisten Kunden nicht bereit zu bezahlen.
Ja, klar. Ja, irgendwo hängt es dann doch immer beim Kunden. Also es ist immer blöd, immer den schwarzen Peter dahin zu schieben. Aber gewisse Sachen kosten einfach und man kann nicht als Erzeuger die ganzen Kosten selber tragen. Man muss ja schon irgendwann mal weitergeben.
Ja, na und teilweise ist ja auch noch die Zeit dafür. Ne? Das ist jetzt so in dem Kopf drin, ist ja auch alles richtig. Ist ja auch nicht die Schuld des Kunden, um Gottes Willen. Auch Elektroauto, ne? Das war schon jahrelang bekannt, dass das gewollt ist und kommen muss. Aber das kann ja nicht von einem Endkunden kommen, der dann sagt, du, lieber Händler, ich brauche da so eins, dann gibt der ja nicht weiter. Also die Impulse müssen von unten kommen, wir müssen das weitertragen und weitertreten und wir versuchen halt neue Verpackungskonzepte auf jeden Fall auch zu nutzen, auch, ich sag mal, Plastik-Retour-Geschichten, ne? Gibt es ja auch ein paar Start-up-Geschichten, die sowas machen über da so eine Recycle-Systeme, dass du die Boxen mehrfach nutzen kannst, finde ich auch gut. Sind wir auch total aufgeschlossen, wollen wir auch machen, aber es geht halt auch nicht immer. Ne? Also wenn wir in eine ländliche Region solche Sachen schicken, dann weißt du selber, wenn der dann die Plastikbox wieder zurückschicken muss, dann ist da auch ein Auto für gefahren. Ja, das ist ja
genau.
In Großstädten so, ist ein ganz anderes Thema. Da hast du ein zirkulierendes System, aber wenn du es dann halt in kleinere Dörfer schickst, wo hat ja auch der Kunde einen Anspruch drauf, seine Ware haben zu wollen. Ist ja ganz legitim und der soll sie ja auch bekommen. Aber wenn dann mit dem Recycling-System an, dann fährt die Post dahin, bringt's hin und dann will jetzt der zurückschicken, fährt das Postauto wieder zurück. So, genau, muss man halt auch mal überlegen. Und da ist halt die Plastikverpackung, kann man ja mehrfach benutzen, bis es dann hin ist. Dann muss man es halt im besten Fall recyceln und dann geht der Kreislauf weiter. Also da muss man mal so ein bisschen, darf man nicht zu ideologisch unterwegs sein, denke ich. Das ist immer das Wichtigste, dass du nicht zu extrem bist. Die Extremen können zwar gut pushen, aber die Mitte muss es tragen.
Super, Ralf. Wie kann man denn bei euch mitmachen, sag mal? Also ihr habt einen Online-Shop, habe ich gesehen, ne? Genau. Fresh-tasia.com.
Richtig, genau. Das ist unsere Marke, mit der wir unterwegs sind. Da haben wir ja einmal den Link zu unserem Shop. Da muss ich aber momentan halt sagen, aufgrund der schlechten Lichtverhältnisse ist jetzt nicht allzu viel da, aber wir gehen halt auch immer dann direkt in Kontakt mit dem Kunden und weisen darauf hin, was wir haben, was wir nicht haben. Wir haben ja auch mal für unsere Kunden ein paar Sachen unter der Hand, die nicht im Shop sind, weil wir davon zu wenig haben, ne? Beispielsweise unsere Afila, unsere Erbsenkresse, super leckeres Zeug oder auch unseren Wachskürbis oder auch Wintermelone genannt. Diese großen, grünhäutigen, riesigen Melonen kennst du wahrscheinlich auch. Macht Frau meistens Suppe draus?
Ich glaube, da haben wir gerade eine in der Küche zu stehen. Ja, kann die bis zu einem Meter lang werden?
Warte?
Kann die bis zu einem Meter lang werden? Sind es die?
Ja, und wiegen da 3 bis 6 Kilo und mehr.
Also eine haben wir gerade in der
Küche. Ja, genau, sowas haben wir halt auch. Wächst halt auch gut im Gewächshaus, macht sich auch ganz gut und ist halt auch immer ganz schön. Also siehst du, also man muss uns einfach ansprechen, ne, was wir haben, ansonsten im Onlineshop gucken. Und auf der anderen Seite haben wir unsere Crowd-Investment-Kampagne. Da sind halt Investitionen ab 100 Euro drin. Das ist halt auch kein Funding, wo du schenkst mir Geld des guten Willens, sondern es geht halt, wenn wir da entsprechend gut laufen, gibt's halt auch Geld zurück. Und ihr seid dann sozusagen stille Teilhaber, ja, und wir nehmen halt auch die Einflüsse von euch dann halt auf und sagen, klar, wir haben halt auch Investoren, die sagen, Kleinstinvestoren, ja, 200 Euro, die dann sagen, du, ein paar Verpackungskonzept und dem stellen wir uns, wir sind kein Konzern, wir wollen wachsen, wir wollen auch nicht am Kunden vorbei wachsen, sondern wir wollen gemeinsam mit euch das ganze Thema machen. Deswegen ist halt auch so schön, dass wir heute hier unseren Podcast führen können und wir über das ganze Thema auch mal ein bisschen außerhalb von Berlin berichten können. Und würde mich natürlich freuen, wenn der Cast jetzt so spannend war, dass jetzt ja doch schon 44 Minuten nicht die Ohren glühen und man ordentlich mitgehört hat und ein bisschen was gelernt hat. Ansonsten merkt ihr vielleicht, wenn ihr Lust habt, uns einfach kontaktieren. Ich kann noch ein paar Stunden länger quasseln, aber ich denke, ich 44 Minuten ist dann auch.
Genau. Ich mache die Links also zu den ganzen Webseiten und zum Crowd-Investment alles noch in die Beschreibung mit dazu. Zu diesem Crowd-Investment, das findet man unter fundernation.eu.
Genau, oder über unsere Homepage am besten. Dann kommt, wirst du direkt hinverlinkt. Musst du nur auf unsere Homepage kommen.
Ja, super. Und da kann man sich jetzt also quasi bei euch einkaufen, mehr oder weniger.
Genau, du investierst, du musst dich halt registrieren und du wirst dann viermal darauf hingewiesen, dass du halt auch alles verlieren kannst. Das ist halt wichtig, weil wir, sag ich mal, BaFin, ne, Kontrollen und so weiter haben, die ganzen Risiken darauf hinweisen. Genau, aber du registrierst dich dann und dann wirst du dort mit sozusagen mit stiller Teilhabe. Ab 500 Euro gibt es auch einen kleinen Foodbasket. Was haben wir noch alles vor? Also unsere Videorezeptplattform wollen wir ausbauen, ne, euch mit spannenden Rezepten und dann auch in der Regel, da müssen wir noch mal ein bisschen gucken wirtschaftlich, wie wir das machen, alle zwei Wochen dann ein Foodbasket mitgeben, wo ihr dann sozusagen das Rezept, was dann sozusagen gerade dann dort vorgestellt wird, nachkochen könnt. Generell wollen wir dann mit vielen Berliner Köchen kleine Viergangmenüs zaubern, mit ganz vielen verschiedenen Sachen. Das soll auch ein offenes Videoportal werden, was sich so zwischen dem Hochglanz-Chef-Videos sozusagen abbilden soll und den, sage ich mal, YouTube-Themen. Genau dazwischen wollen wir uns ein bisschen bewegen. Und dann haben wir halt unser nächster Step halt mit unseren Edelpilzjungs, da wollen wir halt fusionieren, zusammengehen und die Pilzthematik gemeinsam vorantreiben und auch das Thema Food im Allgemeinen, weil warum wollen wir Food machen? Weil wir einfach halt auch saisonal bedingt, ne, es gibt Urlaubsphasen und so weiter und mal hast du eine Überproduktion, die wollen wir über dieses Thema Food auffangen. Also wir wollen unseren Ausschuss so gering wie möglich halten. Du hast in der Landwirtschaft immer Ausschuss, ne? Der wird halt teilweise mit 30-40% bemessen und das finde ich zu viel. Dafür sind die Produkte zu schade einfach und da gibt es, wenn du es halt direkt verarbeitest, viele Möglichkeiten, was zu machen und wenn du es halt nicht tust, tut es halt kein Zweiter. Ne? Die Leute wollen halt auch nicht mit B-Ware verarbeiten und das ist halt unser Ansatz, das wollen wir halt auch noch machen. Aber das ist dann erst der übernächste Step, den wir gehen wollen. Aber das sind so, wir haben viel vor und würden uns freuen, wenn ihr uns da begleiten wollen würdet.
Jawohl, unter fresh-tasia.com, einfach nochmal zum Anklicken. Wer Fragen hat, einfach im Ralf mal eine E-Mail schreiben, die wird bestimmt beantwortet.
Sehr gerne sogar.
Ansonsten, Ralf, ich habe immer noch so zwei kleine Fragen zum Abschluss, die ich im Regelfall immer frage. Die erste, wer würdet ihr so ein Projekt wieder starten und wenn ja, was würdet ihr da anders machen? Wenn nein, warum nicht? Kurzform.
Kurzform. Wir würden es auf jeden Fall wieder machen. Wir brennen für dieses gesamte Projekt. Im Nachhinein zu sagen, was man anders machen kann, ist immer leicht. Ich denke, es ist immer situationsbedingt. Die Sachen, die man tut, die tut man aus bestimmten Gründen. Insofern würde ich sagen, ist es ganz schwierig zu sagen, was würden wir anders machen. Ich glaube, wenn wir das eine anders gemacht hätten, hätten wir einen anderen Fehler gemacht. Insofern, wir brennen dermaßen für dieses Projekt, dass wir es auf jeden Fall unter allen Umständen weitermachen würden. Natürlich gerne mit eurer Hilfe. Und ja, wir brennen. Und wir brennen weiter.
Super. Dafür brennen, das ist wichtig. Die zweite Frage ist, welchen Tipp würdet ihr Leuten geben, die so ein ähnliches Projekt ins Leben rufen würden wollen?
Wenn ihr nicht aus der Landwirtschaft kommt, nehmt euch die Zeit und beschäftigt euch wirklich mit den eingehenden Bestimmungen, Förderbedingungen, auch steuerlichen Bedingungen, was Landwirtschaft oder Produktion, Urproduktion heißt es ja im Großen, das ist dann sozusagen auf dem Feldackern oder im Gewächshaus oder wo auch immer, das nennt sich Urproduktion, das Thema, befasst euch ganz genau damit, fangt klein an, guckt, wie es im Freundeskreis angenommen wird, ob es wirklich im Markt ist oder ob eure Freunde nur der Freundes wegen das tun und dann macht die nächsten Steps. Wenn ihr es halt richtig als Gewerbe machen wollt, sucht euch jemand, der echt davon Ahnung hat. Den braucht ihr auf jeden Fall, sonst fallt ihr ganz böse auf die Nase. Und eins nicht vergessen, egal was man tut, guckt auf den Absatz. Der Absatz ist das Allerwichtigste. Ist, könnt ihr den nicht abbilden oder habt ihr keine Ahnung, wie ihr es machen wollt und ihr wollt nur, ich sag mal, den Klassiker Großhandel und der tut es machen, dann wird es wahnsinnig schwierig, weil ihr werdet von dem Großhändler in der Regel kaum Feedback bekommen, was ihr besser machen könnt, sondern dem ist nur wichtig, Marge zu machen und er hat Kunden für das Ding und dann ist dem alles andere egal. Und wenn dann nachher keine Kunden da sind, dann nimmt er halt auch nichts mehr. Das heißt, wirklich gucken, was ist der Absatz, was unterscheidet euch von dem anderen, was ihr machen wollt. Ihr müsst jetzt nicht so eine Extreme machen wie wir, ne? Asiatisches Gemüse, völlig verrücktes Zeug in Europa. Aber es gibt, denke ich, ganz viele andere Sachen, die man machen kann. Macht euch schlau, nehmt euch die Zeit dafür und dann traut euch. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, wenn man dann den Entschluss gefasst hat und sagt, ja, es gibt ein Risiko und die gibt es immer. Also Risiken gibt es immer. Zieht es durch. Glaubt an euch, zieht das Ding durch. Nicht ums Verrecken wegen, aber wenn ihr daran glaubt und dafür brennt, so wie wir, dann macht es. Es kann nur
funktioniert
auch. Ja, auf jeden Fall. Es muss dann einfach funktionieren. Du musst dann einfach nur genug andere Leute anstecken, die mit dir brennen. Und genau, dann läuft das. Ja?
Ja, Ralf, das sind wahre Worte. Mit denen können wir den Podcast auch beenden. Ich bedanke mich, dass du mit dabei warst. Hast du noch was du unbedingt loswerden willst?
Ich habe schon jetzt 50 Minuten gequasselt. Ich hoffe, es war für euch alle spannend, Dietmar. Hat mir echt Spaß gemacht. Ich hoffe, wir können es wiederholen, weil wir haben noch ganz viel vor und ihr seid alle herzlich eingeladen nach Berlin, gerade wenn diese Corona-Thematik dann auch mal wieder abgeht.
Ende.
Dann herzlich willkommen im Gewächshaus. Ansonsten, ich hoffe, in 2-3 Jahren im großen Gewächshaus dann noch viel mehr von uns und wir sind super aktiv auf Instagram, Freshtasia, und wir freuen uns wahnsinnig auf euch.
Ja, super. Ralf, bedanke mich. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Bis bald.
Bis bald, danke.
Das war Bauern ohne Hof. Abonniere uns auch auf YouTube und Instagram unter Bauer ohne Hof. Alle Infos zum Podcast findest du auf www.bauerohnehof.de.